Ich werde diese Lektion beginnen mit der außergewöhnlichsten Aussage überhaupt. Es ist eine Aussage, mit der viele Leute eine Menge Ärger haben. Und ich kann auch verstehen, warum. Denn genau wie so viele der Botschaften aus den Dialogen von Gesprächen mit Gott, steht auch diese Nachricht im Widerspruch zu praktisch allem, was uns von irgendjemandem in unserem Leben beigebracht wurde. Von jedem in unserem Leben, von unseren Eltern, von der Schule, von unseren Kirchen, Synagogen, Tempeln und Religionen, wenn wir denen angehören, von politischen Institutionen, von unseren Ältesten, von eigentlich jedem in unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Alle Nachrichten mit großer Bedeutung aus Gesprächen mit Gott scheinen im Widerspruch zu stehen zu dem, was uns in unserem Leben gesagt wurde. Aus diesem Grund ist das Material von Gesprächen mit Gott nicht nur spirituell, sondern auch sozial so revolutionär. Wenn die Botschaften aus Gesprächen mit Gott, vor allem die wichtigsten und bekanntesten Botschaften, tatsächlich angenommen und im täglichen Leben angewendet werden, dann würden wir bemerken, dass sich alles verändern und wirklich umkehren würde. Und dies wäre sicherlich so, wenn wir Botschaften anerkennen, welche auch das Thema der heutigen Lektion ist. Die Botschaft dieser Lektion ist wirklich sehr einfach und gleichzeitig sehr tiefgreifend. Es gibt nicht so etwas wie richtig und falsch. Wie bitte? Leute würden sagen, und sie haben es auch zu mir in Vorträgen und Workshops auf der ganzen Welt gesagt, wie bitte? Wie kann das wahr sein, dass es nicht so etwas wie richtig und falsch gibt? Es gibt kein moralisches Gericht jeglicher Art? Es gibt keine Grenzen oder Differenzierung zwischen richtig und falsch jeglicher Art? Wie kann das wahr sein? Also, um dies zu erklären, was Gespräche mit Gott im Hinblick darauf meint, muss ich etwas mehr erklären über Gott an sich und über das Königreich Gottes, wenn wir es so nennen wollen. Oder über diese ultimative Realität, vielleicht ist das ein besserer Ausdruck. Eine ultimative Realität, die manche Leute das Königreich des Himmels oder das Königreich Gottes nennen. Dort gibt es keine Unterscheidung oder Differenzierung in richtig und falsch. Das Konzept von richtig und falsch existiert nicht im Geist von Gott. Dies zu behaupten allein ist schon Gotteslästerung in den meisten Religionen auf dieser Erde. Wir müssten also eine Vorstellung von Gott annehmen, die für die meisten Menschen völlig fremd ist, da sie, wie ich schon sagte, völlig widersprüchlich bzw. das totale Gegenteil von dem ist, was Religion uns lehren. Wie kann es möglich sein, dass es nicht so etwas wie richtig und falsch im Geiste Gottes gibt? Ich möchte, dass du darüber auf eine völlig neue Art und Weise nachdenkst. Ich möchte, dass du verstehst, wer oder was Gott ist. Wenn Gott tatsächlich das Allumfängliche ist, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, die Summe von allem, dann würde Gott auch alles beinhalten. Dann könnte nichts existieren, was Gott nicht wäre. Es würde nichts geben, was Gott wollen würde, denn Gott hat und ist alles. Und wenn Gott wirklich der Allmächtige ist, die mächtigste Essenz, wenn du es willst, oder um es zu personifizieren, das allermächtigste Wesen im Universum, was könnte dann Gott Schaden zufügen? Was könnte Gott verletzen? Was könnte Gott verwunden? Und die Antwort lautet natürlich nichts. Also wenn nichts Gott schaden, verwunden oder verletzen kann, welchen Grund könnte es dann geben, dass Gott zornig ist? Was sollte Gott dann dazu veranlassen, zu sagen, dass das richtig und das falsch ist, wenn nichts von dem, was wir tun, wirklich Gottes Angelegenheit ist? Okay, jetzt wirst du vielleicht sagen, dass dies eine krasse Behauptung ist. Natürlich gibt es Angelegenheiten, die Gott betreffen, in Bezug darauf, was wir tun. Doch ich möchte dir sagen, dass sogar du als menschliches Wesen an einen Punkt gelangt bist, wo du bedingungslos lieben kannst. Dass nichts, was die Person, die du liebst, tun könnte, was einen Einfluss darauf hätte. Du würdest es weder richtig noch falsch nennen. Du würdest kein Urteil darüber fällen. Glaubst du, dass das möglich ist? Hast du jemals jemanden auf dieser Ebene geliebt? Dass egal, was sie tun würde, du es nicht richtig oder falsch nennen würdest? Lass uns das Beispiel einer Mutter und ihrem Kind nehmen. Ich werde ein sehr augenfälliges Beispiel nehmen, um es zu verdeutlichen. Nehmen wir eine Mutter oder einen Vater, eine Mama oder einen Papa, haben ein Einwoche oder ein Monat oder ein Jahr altes Baby. Kann das Baby wirklich etwas tun, was richtig oder falsch wäre? Kann das 2 Jahre alte Kind wirklich etwas tun, das so richtig oder so falsch wäre, dass du es bis in alle Ewigkeit bestrafen und verdammen würdest? Oder würdest du dich vielleicht selbst in einer Situation wiederfinden, wo, egal was immer das Kind tut, sogar die Dinge, die in deinem Verstand nicht richtig sind, sogar die Dinge, von denen du dir wünschst, sie wären nicht geschehen, sogar die Sachen, über die wir manchmal lächeln. Wir lachen manchmal, wenn ein kleines Kind eine sogenannte soziale Sünde begeht oder was auch immer sie tun. Und wir lachen darüber. Warum? Warum können wir darüber lachen? Wie können wir das zulassen? Wie können wir sogar vor die Vergebung gehen? Ich meine damit, wie können wir vergeben? Doch wir benötigen nicht einmal Vergebung. Wir sehen über die Vergebung hinweg. Vergebung ist nicht einmal so wichtig. Denn Verstehen ersetzt Vergebung im Geist des Meisters. Erinnere dich daran. Schreib dir das irgendwo auf. Verständnis ersetzt Vergebung im Geist der Meister. Also, wie können wir sogar über die Vergebung hinwegschauen und sogar lachen und Freude daran finden? An den sogenannten Fehlern und Versehen eines Babys. Weil wir zum einen verstehen, warum es so einen Fehler begehen konnte. Und Nummer 2, weil wir wissen, dass ihre Fehler uns auf keine Art und Weise schädigen oder verletzen könnte. Es ist ein Baby. Wir verstehen, dass es nichts gibt, was es tun könnte, das uns wirklich auf irgendeine ernste Art und Weise verärgern, enttäuschen, erschüttern oder verletzen könnte. Auf irgendeine Art und Weise. Also der Punkt ist, dass das Kind harmlos ist und uns nicht schaden kann. Wir können nicht durch ein kleines Baby verletzt werden. Und so würden wir es auch nicht in Betracht ziehen, dass ein Baby etwas richtig oder falsches tut. Es tut einfach, was es tut, und wir lachen sogar darüber. Also, wenn du das verstehen kannst, wenn du verstehst, dass es für uns möglich ist, sogar Freude dabei zu empfinden, da wir das Kind so sehr lieben, so dass wir das Baby niemals verurteilen würden oder dem Baby nicht verzeihen könnten. Wir würden einfach lächeln und das Baby sogar noch mehr lieben. Wenn du das verstehst, dann kannst du auch Gottes Beziehung zu uns verstehen. Denn bitte verstehe, dass wir im Geist Gottes wie Babys sind, verglichen mit all dem, was Gott weiß, auch wenn wir meinen, schon so viel zu wissen. Sogar wenn wir glauben, eine entwickelte Spezies zu sein, verglichen mit all der Weisheit im Universum und all dem, was Gott über die ultimative Realität versteht, ist das, was wir wissen, das Wissen eines Babys, verglichen mit dem eines Erwachsenen. Wir sind wirklich die Babys des Universums. Sei dir dessen bewusst. Denn die menschliche Spezies ist wirklich eine sehr, sehr junge Spezies. Lass mich dir ein Beispiel geben, wie jung wir wirklich sind. Es hat mal jemand ein Buch geschrieben. Leider kann ich gerade den Titel des Buches nicht mehr nennen. Doch ich erinnere mich an die Stelle in diesem Buch, wo gesagt wurde, wenn du das Alter der Erde nehmen würdest und auf einen Kalender legen würdest. Also wenn du das Alter der Erde auf ein Kalenderjahr verteilen würdest. Und der Anfang der Zeit wäre dann der 1. Januar und der heutige Tag wäre der 31. Dezember. Wenn du also zum Zweck der Skalierung es so darstellen würdest, dann würdest du herausfinden, dass der Zeitpunkt, als die erste Lebensform, eine einzelne primitive Zelle, die auf dem Planeten erschienen ist, Ende Februar oder Anfang März war. Höher entwickelte Lebensformen auf der Erde, wie die Fische in den Meeren oder Vögel in der Luft, erscheinen irgendwo Ende November. Die Dinosaurier sind nicht vor dem 5. Dezember erschienen. Und Dinosaurier sind auch nicht bis zum Ende des 25. Dezember wieder verschwunden. Humanoide, menschenähnliche Wesen, also noch keine Menschen, die auf zwei Beinen laufen, sind nicht vor dem 31. Dezember erschienen. Und menschliche Wesen sind noch nicht bis zur letzten Stunde des 31. Dezember erschienen. Und alles, was im Laufe unserer dokumentierten Geschichte passiert ist, findet seinen Platz erst in den letzten 60 Sekunden des Jahres, in der letzten Minute des Jahres. Das zeigt, wie jung wir als Spezies sind, verglichen mit dem Alter unseres Planeten. Und ganz zu schweigen mit dem Alter unseres Kosmos. Also stell dir vor, wie ein Gott, das höchste Wesen, die ultimative Essenz, die wesentliche Energie des Universums, uns behandeln würde, so jung wie wir sind, verglichen mit dem Alter unserer Erde und des Kosmos, wie würde Gott uns dann behandeln? Würde Gott weniger wohltätig mit uns sein, als wir es mit einem 2 Wochen alten Baby wären oder einem 2 Jahre alten Kind? Ich denke nicht. Und so hoffe ich, dass ich in der Lage war, dir einen Kontext aufzuzeigen, in welchem du diese außergewöhnliche Aussage aus Gesprächen mit Gott verstehen kannst, dass es dann nicht so etwas wie richtig und falsch gibt. Doch natürlich wurde uns gesagt, dass es Recht und Unrecht gibt, dass es so etwas existiert. Ich werde dir hier eine Liste vorlesen, weil ich es dir genau erzählen möchte, so dass wir auch besser verstehen können, was uns bis zum heutigen Tag beigebracht wurde. Für Juden und auch viele Christen gibt es eine bekannte und öffentliche Verkündung dessen, was richtig und falsch ist. Dies wird die 10 Gebote genannt. Für Muslime sind es die 5 Säulen des Islam. Für Buddhisten ist es der edle 8-fache Pfad und die 5 Regeln. Für Hinduisten ist es die Lehre der 4 Lebensziele. Für die Mitglieder des Bahai-Glaubens, die dem Qaid Adabdak, dem Buch der Gesetze von Baha'u'llah, folgen. Und praktisch jede Religion hier auf der Erde hat ihr eigenes Verständnis, ihr eigenes Regelwerk, ihre Gesetze darüber, was richtig und was falsch ist. Und ich möchte dasselbe Gleichnis verwenden, das ich eben vor einer Minute erklärt habe. Es wäre, wie wenn mir ein Stück Papier einem 1 Jahr alten Baby geben würde und sogar wenn das Baby lesen könnte. Und wir sagen würden, hier sind die Regeln des Säuglingsalters, das sind die Dinge, die du zu tun hast. Und hier sind die Regeln und Verordnungen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und ich möchte, dass du es richtig machst. Ich weiß, du bist erst 16 Wochen alt oder 18 Monate oder 1 Jahr alt. Aber du musst das dennoch richtig machen, denn das ist, was richtig und was falsch ist. Und ich erwarte von dir, dass du es verstehst. Und ich erwarte auch von dir, dass du die Regeln befolgst. Wir würden das nicht sagen, offensichtlich. Zu einem 1 Jahr alten Baby oder irgendeinem Kind. Doch jetzt macht Gott das mit uns. Doch das Problem unserer gegenwärtigen Auffassung von richtig und falsch ist, dass es mehr Schaden als Gutes anrichtet, denn es basiert auf einem fehlerhaften Regelwerk, ein falsches Konzept über das, was in der ultimativen Realität wahr ist. Das Konzept von richtig und falsch basierend auf den Bedingungen oder Erfahrungen von Nutzen oder Schaden. Verstehst du das? Richtig und falsch und das ganze Konzept davon, dass etwas richtig und etwas falsch ist, basiert auf der Vorstellung von Nutzen und Schaden. Wenn uns also eine Sache oder der Gesellschaft im Allgemeinen etwas nützt, dann nennen wir das richtig. Wenn es uns oder der Gesellschaft im Allgemeinen Schaden zufügt, dann nennen wir es falsch. Doch wie wir bereits in dieser Lektion festgelegt haben, kann Gott weder verletzt noch Schaden zugefügt werden. Gott kann auch nicht begünstigt werden. Du kannst Gott nicht zugutekommen. Kannst du dir vorstellen, dass du Gott etwas Gutes tun könntest? Das wäre, als würdest du einem Millionär einen Penny geben. Er wird vielleicht sagen, danke für den Penny. Aber er würde sich nicht wirklich wesentlich begünstigt dadurch fühlen. Oh mein Gott, ich bin froh, dass ich jetzt diesen Penny bekommen habe, denn ich habe nur 1 Million Dollar in der Hinterhand. Und dieser Penny macht jetzt einen Unterschied. Ich verwende diese Bilder, um deinen Verstand zu helfen, wie unmöglich es für uns ist, Gott zu schaden oder zu begünstigen. Und da die Vorstellung von Schaden oder Begünstigen gar nicht im Geist Gottes existieren, können sie auch kein Teil des Himmelreichs sein. Die ganze Grundlage dessen, was wir richtig und falsch nennen, verdunstet und verschwindet. Doch auf der Erde, wo wir Schaden und Begünstigung erfahren, wo wir die Vorstellung haben, dass Gott wie ein Mensch ist, sagen wir, dass Gott die Menschen nach dem Ebenbild von sich erschaffen hat, doch stattdessen haben wir einen Gott nach dem Abbild des Menschen erschaffen. Und so denken wir, Gott ist genau wie wir. Also, indem wir uns vorstellen, dass wir begünstigt oder geschädigt werden können, so denken wir auch, dass Gott begünstigt oder geschädigt werden könnte. Also, so haben wir eine Vorstellung darüber geschaffen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, basierend auf unserer Erfahrung, begünstigt oder geschädigt werden zu können. Beides haben wir erschaffen. Wir haben das erschaffen, meine Damen und Herren. Wir erschaffen die Dinge, während wir voranschreiten. Ich bin nun mittlerweile schon etwas älter und ich bin schon oft um die Welt gereist und ich kann euch sagen, dass ich Kulturen kennengelernt habe, die meine Vorstellung von richtig und falsch völlig auf den Kopf gestellt haben. Lass mich ein gutes Beispiel geben. Als ich einmal in den Niederlanden war, vielleicht vor 15, 20 Jahren, ich war in den Niederlanden in Amsterdam. Ich bin mir sicher, du kennst Amsterdam. Und in Amsterdam gibt es ein Rotlichtviertel. Es ist eine ganz lange Straße, nicht nur ein kleines Haus oder Gebäude, sondern eine ganze Straße mit Schaufenstern, in denen die Frauen der Nacht, die Damen des Abends, damit werben, was sie anzubieten haben. In Fenstern, wie Schaufenster. Sie sitzen tatsächlich in diesen Fenstern und zeigen, was sie dir anbieten können, wenn du dafür bezahlst. Und es ist nicht nur in Amsterdam völlig akzeptiert, sondern es ist sogar für die Stadt eine Einnahmequelle für Steuern. Es ist eine Einnahmequelle. Denn Prostitution ist in Amsterdam legal. Das erste Mal, als ich dort war, und ich bin ziemlich aufgeschlossen und ein sehr liberaler Mensch, war ich doch ein bisschen verschreckt. Ich dachte, wow, ich verstehe ja, dass Prostitution hier legal ist, doch dass es so offen ist, dass es so öffentlich ist. Sie versuchen es ja nicht mal zu verstecken oder diskret zu halten. Es wird nicht mal abgedeckt. Es ist genau wie in einem Schaufenster. Also, in meinem Empfinden war ich schon schockiert, doch ich musste es akzeptieren. Und ich war 50 Jahre alt und ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich habe noch nie so eine Art von Offenheit gesehen. Und ich habe für mein Leben gelernt, und nicht nur, dass Prostitution legal ist in Amsterdam, sondern auch jede Menge anderes Zeug. Amsterdam ist ein Ort, wo alles legal ist. Drogen, du kannst jede Art von Drogen kaufen, die du willst, Marihuana oder was immer du willst. Und wenn du irgendwas machen willst und damit davonkommen und in Freiheit leben willst, dann geh einfach nach Amsterdam. Ich bin mir sicher, meine Freunde in Amsterdam sind nicht glücklich mit meiner Ansicht und vielleicht auch ein wenig schockiert, aber es ist einfach das, was wahr ist. Wusstest du, dass in dem Alter, als meine Großeltern jung waren, dass Zusammenleben als Sünde betrachtet wurde? Und im Jahr 1970 war das Zusammenleben außerhalb der Ehe, also wenn du nicht verheiratet warst, ein Skandal. Es war skandalös. Es war sogar für meine Mutter anstößig, meinen Vater zu heiraten, da meine Mutter und mein Vater beide geschieden waren. Das war in den späten 30ern, Anfang der 40er, als meine Mutter und mein Vater zusammenkamen, waren sie beide geschieden und sie haben beschlossen, erneut zu heiraten. Und die ganze Familie war empört. Natürlich war sie empört darüber, dass sie geschieden waren. Doch worüber sie wirklich schockiert waren, als sie entschieden haben, erneut zu heiraten. Es war nicht in Ordnung, sich scheiden zu lassen, vor allem nicht, wenn du Katholik warst. Doch wenn Gott die Regeln über das, was richtig und falsch ist, gemacht hat, dann würden sich die Regeln nicht verändern und verschieden sein, je nach ihrem Vorkommen. Also, wenn Prostitution falsch wäre in Amsterdam, dann müsste sie auch in Illinois falsch sein. Zusammenleben außerhalb der Ehe, ohne verheiratet zu sein, müsste 2018 genauso falsch sein, wie es in 1918 falsch wäre. Du siehst, der Ort oder die Zeit würde hierbei keine Rolle spielen, wenn richtig und falsch absolut wären. Doch offensichtlich sind sie nicht absolut. Also sind wir uns im Klaren darüber, dass Menschen das alles selbst erschaffen haben. Wir entscheiden, was richtig und falsch ist, basierend auf dem Kontext, wo wir unsere Entscheidungen treffen. Verstehst du, was ich meine? Zum Beispiel, ist es richtig oder falsch, 175 Meilen per Hour zu fahren? Das hängt natürlich davon ab, wo du dich befindest. Es hängt vom Kontext ab. Es ist völlig in Ordnung, wenn du versuchst, das Autorennen in Indianapolis zu gewinnen. Dann wäre es wahrscheinlich sogar noch zu langsam. Also ist es völlig okay, 175 Meilen pro Stunde auf dem Indianapolis 500 zu fahren. Doch wenn du versuchst, zu einem Lebensmittelgeschäft zu gelangen, ohne dich dabei selbst umzubringen oder jemanden zu verletzen und ohne einen Strafzettel zu bekommen, der dich eine Menge Geld kostet oder dich ins Gefängnis bringt, wäre es wahrscheinlich keine gute Idee, 175 Meilen pro Hour zu fahren. Also haben wir verstanden, dass du 175 Meilen pro Hour auf einer Rennstrecke fahren kannst, allerdings nicht mit 175 in die Stadt fahren solltest. Und wieder verwende ich ein einfaches, wenn nicht albernes Beispiel, um etwas zu verdeutlichen. Wir halten fest und wir entscheiden uns dafür, dass richtig und falsch kontextabhängig sind. Also dem, was du tust, wann du es tust und wo du es tust. Das einzige Problem innerhalb der menschlichen Erfahrung ist, dass, während wir das so festgelegt haben, dass es kontextabhängig ist, was okay und was nicht okay ist, von dem, was richtig und was falsch ist, wir uns in einer außergewöhnlichen Situation wiedergefunden haben, in der wir den Kontext nämlich nicht mit den Ergebnissen verknüpfen. Mit anderen Worten, es scheint uns nicht klar zu sein, ob die Entscheidung, die wir getroffen haben, die Ergebnisse erzielt hat, die uns auch wirklich zugutekommen. Also sagen wir manchmal, dass die Dinge falsch sind oder dass Dinge richtig sind, sogar wenn die Ergebnisse, die aus den Entscheidungen resultieren, uns nicht zugutekommen und uns sogar geschadet und verletzt haben. Lass mich dir dafür auch ein deutliches Beispiel geben. Ein weiteres Beispiel aus der menschlichen Erfahrung. Die Hochzeit von Homosexuellen. In den USA wurde für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit die Ehe von Homosexuellen als falsch angesehen. Und es wird immer noch in einigen Gegenden als falsch betrachtet im Hinblick auf die Gesetze Gottes. Aber in Wirklichkeit war die Ehe von Homosexuellen als falsch angesehen, da es im Gesetz des Staates und in den Gesetzen der Regierung steht, die sagen, dass du nicht eine Person des gleichen Geschlechtes heiraten darfst. Und dabei ist egal, welche Ergebnisse aus dieser Entscheidung resultieren. Die Ergebnisse scheinen keine Rolle zu spielen, sogar wenn es Tausende, ja Millionen unglücklicher Menschen zur Folge hat, zählt einfach nicht. Sogar wenn es letztendlich Aufstände und Wut bei vielen Menschen erzeugt, es spielt keine Rolle. Also unsere Entscheidungen von richtig und falsch sind nicht verknüpft mit den Ergebnissen, die diese Entscheidung hervorgebracht haben. Sie zählen einfach nicht. Wir müssen eine grundlegende Entscheidung als menschliche Wesen treffen. Und diese Entscheidung ist, ob richtig und falsch auf der Moral dessen basieren, was in unserem Verständnis Gott möchte und unserem Verständnis davon, was moralisch richtig ist, oder ob richtig und falsch auf Funktionalität basieren sollten. Das, was Funktionalität hervorbringt, ist das, was der menschlichen Erfahrung funktioniert. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt aus einer meiner vorangegangenen Lektionen, in der Lektion Nummer 3, dass nichts, was du tun müsstest. Wir sprechen erneut über dieselbe Lektion. Wenn es da nicht etwas gibt, was du tun müsstest, wenn es da keine Anforderungen gäbe, dann müssen wir einen neuen Standard finden, einen neuen Verhaltenskodex, einen neuen Grund, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und das gilt auch hier. Die Menschheit muss sich über Folgendes im Klaren sein. Eins, was machen wir eigentlich hier? Was machen wir hier eigentlich auf diesem Planeten? Was ist unsere Bestimmung? Wollen wir Frieden schaffen? Wollen wir Wohlstand erschaffen? Wollen wir in unserer Sicherheit garantieren und die Sicherheit anderer, die wir lieben? Wollen wir ein Leben erschaffen, das alle dieselbe Menschenwürde garantiert? Was tun wir hier? Was versuchen wir hier auf der Erde zu tun? Was ist unsere Bestimmung und unsere Funktion im Hinblick auf unser spirituelles Leben? Sollte unser spirituelles Leben sogar irgendetwas mit unserem physischen Leben hier auf der Erde zu tun haben? Und wie sollte die Beziehung zwischen den beiden sein? Das sind die Fragen, die die Menschheit sich nicht wirklich näher anschaut. Und wir akzeptieren das einfach, was andere uns gesagt haben. Wir akzeptieren, was unsere Eltern, unsere Familien, unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unser ganzer gegenwärtiger Kenntnisstand und vielleicht noch besser unsere Religion gesagt haben. Wir erlauben anderen Menschen, uns zu sagen, was richtig und falsch ist, sogar wenn wir in unserem eigenen Herzen manchmal fühlen, dass diese Anweisungen für uns nicht nützlich sind und auch nicht wirklich jemand anderem zugutekommen. Und jetzt lade ich dich ein, dir anzuschauen, wie dein Leben wäre, wenn du dich dafür entscheiden würdest, dass es nicht so etwas wie absolut richtig oder falsch gibt und dass richtig und falsch kontextabhängig sind. Abhängig davon, was du tust, wann du es tust, warum du es tust und auch den Ergebnissen, die aus der Vergangenheit daraus resultierten. Das erschafft ein komplett neues Konstrukt, ein völlig neues Modell der Welt. Gespräche mit Gott hat uns das ganz hervorragend erklärt, dass niemand etwas Unangemessenes tut angesichts ihrer Auffassung der Welt. Hast du das gehört? Gespräche mit Gott sagt uns, niemand tut etwas Unangemessenes angesichts seiner Modellvorstellung von der Welt. Wenn wir nicht mögen, was Menschen tun, wenn wir die Ergebnisse nicht mögen, die wir auf dem Planeten erzielen, wenn wir die Resultate nicht mögen, die aus unseren Entscheidungen über richtig und falsch entstanden sind, sollten wir vielleicht einen genaueren Blick darauf werfen, auf das Modell der Welt, das wir erschaffen haben. Ein Modell der Welt, das Gerechtigkeit, Strafe und einen wütenden, rachsüchtigen Gott beinhaltet? Oder könnte es ein Modell der Welt sein, das einfach von bedingungsloser Liebe ausgeht und entsteht? Von einem Verständnis, dass Freiheit die Basis von Liebe ist und dass Freiheit der höchste Wert von allem im Leben ist, überall. Denn dies ist die höchste Demonstration von Göttlichkeit. Wenn der Sinn des Lebens darin besteht, Göttlichkeit zu demonstrieren, wie ich es in vorherigen gegangenen Lektionen sagte, wenn das der Sinn des Lebens ist, dann ist die Frage, wie wir diese Göttlichkeit am besten zeigen können und wie können wir die Göttlichkeit am effektivsten demonstrieren. Und die Antwort ist Freiheit. Die Wörter Freiheit und Gott sind praktisch austauschbar. Gott ist der Allmächtige, Allwissende, Allliebende, alles einfach. Also Gott ist frei zu tun, was immer er will zu tun, ohne irgendwelche Sorgen darüber, was mit Gott passieren wird. Ob Gott dies oder jene Wahl trifft. Totale Freiheit. Darin das zu erschaffen, was er erschaffen will. Die zentrale Frage der Menschen, so jung wir auch sind, wäre diese. Können wir als Zivilisation existieren, wenn wir völlig frei wären, unsere eigenen Entscheidungen darüber zu treffen, was für uns funktioniert und was nicht funktioniert innerhalb eines bestimmten Kontexts? Das ist die zentrale Frage gegenüber der Menschheit. Wir sagen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, Nein, wir können nicht als völlig freie menschliche Wesen leben. Wir haben nicht diese Ebene der Verantwortung, wir haben nicht dieses Level an Verständnis. Und weißt du was? Ich denke, das stimmt sogar, dass wir auf irgendeiner Ebene, dass die Menschheit noch sehr jung und unreif ist. Doch jetzt, denke ich, sind wir an einem Punkt angelangt, wo sich die Dinge verändern. Jetzt, denke ich, wird klar, dass die Menschen an sich als Spezies am Wachsen und Entwickeln sind. Einen Punkt, an dem wir wirklich verstehen, dass die Konsequenzen unserer Handlungen, die Gründe der Entscheidungen, die wir treffen, und der ganze Grund für das Leben an sich, der göttliche und spirituelle Grund ist. Einer der einfachsten menschlichen Gründe, welche wir auf unser Leben auf der Erde anwenden. So wie wir jetzt als Spezies reifen, könnte es die Zeit sein, unser Verständnis zu verändern über die ganze Bedeutung von richtig und falsch. Ich denke, dass es wahr ist, dass es jetzt die Zeit ist. Und ich denke, die Antwort auf die Frage ist ja. Es ist richtig, dies zu tun. Außer es ist falsch. Es ist uns freigestellt, anhand der Ergebnisse zu entscheiden. Völlig neue Bestimmungen können in deinem eigenen Leben beginnen. Du musst nicht auf die ganze Gesellschaft, auf Politiker, auf Religion, auf deine Kultur warten, damit sich die Vorstellung ändert für die ganze Menschheit. Was würde passieren, wenn du deine Vorstellung ganz für dich allein veränderst? Wie würde es dein eigenes Leben verändern? Und wie würde das Leben, das du lebst, ein Beispiel für andere werden, sodass bald alle anfangen würden, zu erkennen, dass es einen neuen Weg gibt, Mensch zu sein. Ein sehr machtvoller und effektiver Weg, ein noch liebender, noch fürsorglicher, noch göttlicher Weg, Mensch zu sein. Und die erste Ebene dieses Verständnisses, das erste Level dieses Verhaltens wäre, den Gedanken zu entfernen, dass jemand anderes die Entscheidung für uns trifft, was richtig und falsch ist. Den Gedanken zu entfernen, dass richtig und falsch überhaupt existieren. Ja, sogar die Wörter richtig und falsch nicht mehr zu verwenden. Anfangen, die Wörter zu verwenden, es funktioniert oder es funktioniert nicht bezüglich dem, wer ich bin und was ich versuche zu tun. Und das, was ich versuche zu tun, ist ein Leben zu leben von göttlicher Weisheit, göttlicher Klarheit, göttlicher Liebe. Und plötzlich wird das, was für mich funktioniert oder nicht funktioniert, im Moment der Entscheidung, die ich zu treffen habe, offensichtlich und deutlich. Das sind meine Gedanken dazu. Natürlich kann ich auch falsch liegen, mit alledem. Aber ich denke nicht.